Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet dich das Thema: Braucht es Change in der IT eines Finanzdienstleisters? Ich spreche mit Frank Semrau über den Change beim Finanzdienstleister in einem Automobilkonzern. Wir gehen ins Detail: Was ist eigentlich Change? Was hat Change mit Agilität zu tun? Ist Change in der IT etwas Besonderes oder irgendwas anderes? Wir sprechen über Franks Erfahrungen aus der Praxis mit Corona und Führung. Wir sprechen über Anschlussfähigkeit und Systemtheorie und was die gaußsche Normalverteilung mit Veränderung zu tun hat. Und wir sprechen über etwas ganz Besonderes, und da habe ich mich schon auch in der Vorbereitung drauf gefreut. Wir sprechen über Franks Begegnung mit Pater Anselm Grün. Ich wünsche viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo Frank, herzlich willkommen. Frank Semrau ist Koordinator strategische Themen bei IT Operations innerhalb der Volkswagen Financial Digital Solutions GmbH. Und das umfasst im Schwerpunkt Change und Kommunikation. Er begleitet Teams von ihrer Entwicklung, Lernen in neuen Formaten bis zur Verbesserung der Wertschöpfung. Von der Ausbildung her ist Frank Physiker und Diplomkaufmann. Da hast du mir ein bisschen was voraus. Ich bin nur Diplomkaufmann. Er ist langjährig als Führungskraft tätig gewesen und ist 2017 in das agile Umfeld gewechselt. Er hat als agiler Coach Teams unterstützt und Teams entwickelt, mit den agilen Methoden erfolgreich zu arbeiten. Seit 2020 ist er für Change und Kommunikation in der IT-Hauptabteilung IT Operations verantwortlich. Hallo Frank, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
Ja, Dirk, ja, ganz lieben Dank für die Vorstellung. Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt nichts wahrgenommen, was fehlt. Ja, also was man vielleicht schon sehen oder hören könnte, vor allen Dingen nicht, ist, dass ich eben auch nicht einen ganz geradlinigen Lebenslauf habe, sondern eben auch ein paar interessante Stationen für mich gefunden habe, was näher zu mir führt, was ich auch im Alltag, beruflichen Alltag gut einsetzen kann mit Menschen zusammen. Und vielleicht haben wir jetzt Chance, einfach ein paar Inspirationen auch anderen zu geben, da eher mehr darüber zu erfahren.
Ja, ich bin auch ganz besonders gespannt auf deine Einschätzung oder auf deine Einsichten, auf deine Erfahrungen als interner Coach. Das werden wir ja auch ein bisschen thematisieren, interner Coach, externer Coach, denn das, was du gemacht hast, zumindest seit 2017, tue ich auch, aber eben von extern. Da werden wir bestimmt drauf eingehen. Deswegen bin ich froh, dass du heute da bist, dass wir sozusagen auch mal einen internen Coach haben. Und da werden wir bestimmt einiges nochmal von dir erfahren. Meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage: Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur gehört hast?
Ja, ich habe ja, wir kennen uns eigentlich schon länger, ne? Außer auch Podcasten. Als ich das gehört habe, ich mit Akupunktur eigentlich die medizinische Seite verbunden. Und was ich verbinde, sind eigentlich im Business ganz positive Dinge. Also das sind ja kleine, ja, ich würde sagen Interventionen, Nadelstiche, aber wobei ich Interventionen auch in Veränderung sehe für die Organisation oder den Organismus. Ja, also so eine Organisation ist ja im Grunde auch irgendwie was Lebendiges. Und das sorgt im Grunde, ja, für eine Veränderung, durchaus auch für eine Heilung, ja. Also kleine Nadelstiche können dazu dienen, so einen Organismus auch, ja, weiterzuentwickeln, ne? Ihm was Gutes auch zu tun.
Ja, und, das ist schön.
Ja, ich glaube, das kann man vielleicht auch teilen, was man an, ja, so kleinen Akupunkturnadeln setzen kann, ja, um auch da etwas zu verbessern.
Sehr schön. Ich bin ja noch nicht bei einem Akupunkteur gewesen, habe das noch nicht genossen, habe mir aber von dem einen oder anderen erzählen lassen, dass eben schon auch mal diese Nadelstiche auch gewisse Schmerzen verursachen, aber dass das natürlich ein positives Ergebnis zum Schluss hat und das hilfreich ist, ne? Sehr schön. Wir wollen über das Thema Change sprechen, ne? Die Die Folge heißt ja, braucht es Change in der IT eines Finanzdienstleisters? Und natürlich sprechen wir auch über Corona, aber wir sprechen erstmal über Change. Was ist Change für dich?
Ja, für mich ist eigentlich Change, wenn man sie in den beruflichen Alltag jetzt mal überträgt, schon, ja, also nicht jede kleine Veränderung, sondern schon größere Veränderungen, sei es in der Arbeitsweise, sei es in irgendwelchen Technologien, sei es, wie wir Dinge tun, wo wir einfach auch experimentieren und Dinge was verändern. Die sind ja nicht unbedingt immer nur von innen heraus getrieben, sondern auch eben auch von außen oder innerhalb eines Unternehmens. Und diese Veränderungen, und die erleben wir ja eigentlich immer häufiger, ja, müssen eben auch begleitet werden.
Ist denn, also das ist so, also meine Sicht auf Veränderung ist, dass ich das positiv sehe. Also ich liebe Veränderung. Das ist aber nicht jedermanns, das teilt ja nicht jedermann. Nicht jedermann findet Veränderung gut. Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen auf die Veränderung im beruflichen Kontext bezogen. Hat sich da etwas verändert aus deiner Sicht in den letzten 5 oder 10 Jahren? Oder war nicht immer schon in Unternehmen Veränderung da, also nötig?
Na, ich glaube, generell ist es erstmal so, dass wir uns als Menschen ja wohlfühlen, wenn wir teilweise eben auch uns in einer gewissen Komfortzone befinden. Ne? Also das Mensch oder auch das menschliche Gehirn will ja im Endeffekt Dinge wieder in Resonanz bringen, sodass sie sich einfach auch gut anfühlen. Die Veränderung selber ist eigentlich gar nicht so positiv, also das habe ich ja häufig auch, weil es einfach häufig mit einem unwohlen Gefühl, mit einer Unsicherheit, mit einer Unklarheit, einer nicht perfekten Planbarkeit einhergeht. Aber ich habe immer erlebt, wenn man durch die Veränderung dann durchgegangen ist, dann entwickelt sich einfach was zum Besseren. Ne? Also dieser Schritt, dieser Change-Kurve, nicht diese Wanne zu durchlaufen, das tief, sondern möglichst, ja, vielleicht eine Brücke zu finden, die diesen Übergang gestaltet, einfach zu finden.
Okay. Ja. Ich habe ja gesagt, ich persönlich mag Veränderungen. Das ist mein Lebensinhalt. Das klingt schon ein bisschen pathetisch, aber es ist schon so, dass ich Änderungen sehe, dass ich aber trotzdem, wenn ich mal so zurückblicke, und ich habe hier nur auch schon ein paar Jährchen Berufserfahrung auf dem Buckel, sehe ich, dass ich ein paar Dinge heute anders mache, dass ich sie anders mache und dass die Unternehmen sie anders machen, dass aber viele Dinge früher schon da waren und sinnvoll waren. Also wenn wir mal so auf ein paar Beispiele gucken, Netzwerke zu bauen und Neues zu lernen, Neues auszuprobieren, das war für mich immer schon da. Also das war für mich nie anders, dass ich eben ein Netzwerk habe, dass ich mir Kontakte aufgebaut habe, dass ich von anderen Menschen Dinge übernommen habe, dass ich mit anderen Menschen zusammengearbeitet habe. Und du bist ja jetzt ja quasi im internen Bereich ja dafür auch verantwortlich, ne? Agile Coach, Change, Kommunikation. Siehst du da heute Änderungen? Also siehst du Veränderungen zu vor 10 oder 15 oder 20 Jahren?
Naja, ich werde schon manchmal mit der Diskussion, wenn wir intern beispielsweise über Einführung von Agilität in Teams diskutieren, dass manche sagen, na, das haben wir doch eigentlich früher schon mal so ähnlich gemacht. Was ich aber glaube, was sich eben verändert hat, dass die Notwendigkeit, jetzt auch anders zu arbeiten, einfach durch die sich veränderte Welt und die weniger Planbarkeit, also das heißt stärker einfach auch Experimente zu machen, Dinge auszuprobieren, einfach auch eine andere Herangehensweise braucht. Und klar liebe ich vielleicht in dem Bild der Veränderung, finde ich das schon gut, auch nicht immer beispielsweise selber in Routinen zu laufen, sondern einfach auch Dinge auch zu verändern. Die Frage ist halt, wie groß ist die Veränderung tatsächlich? Mhm. Ja, und ich bin ja selber auch jemand, der, wenn er zum Beispiel mit Teams zusammenarbeitet, Workshops macht, natürlich auch immer lernen will aus dem, wie es sich dann am Ende nachher angefühlt hat, wie wir es erlebt haben, was wir daraus für ein Ergebnis produziert haben, dass dann beim nächsten Mal ich dann wieder die Dinge verändere. was ich hier meine, ist mit Change, dass wirklich ja, Aufgaben sich zum Beispiel verändern, nicht? Oder wir Strukturen einfach auch verändern, Dinge anders machen. Und das resoniert einfach mit der Organisation, weil eben nicht alle natürlich immer gleich Hurra schreien, nicht? Und diese Menschen sind einfach persönlich eben sehr unterschiedlich. Die einen möchten morgens um 8 eigentlich eine gute Planbarkeit haben, wie ihr Tag verläuft. Andere sagen, naja, eigentlich würde ich am liebsten jeden Tag immer was anderes machen oder irgendwas mit einem. Und die Frage ist halt, wie gestaltet man das? Weil die Veränderung an sich, die werden ja weitergehen, nicht? Wir werden immer neue Technologien haben, wir werden vielleicht auch andere Krisen von außen, also Dinge von außen, ne? Andere Kundenverhalten entwickeln, und die Frage ist halt, wie reagieren wir daraus, ne? Nicht nur als Individuum, sondern
auch als Organisation.
Genau.
Ja, ja. Du hast einen Punkt angesprochen, dass du gesagt hast, früher wurde auch schon in Ansätzen oder auch in weiteren Kreisen agil gearbeitet. Das erlebe ich in meinen Trainings auch immer wieder. Du hast aber eben dann gesagt, dass es heute doch anders ist, weil wir es heute einfach machen müssen, habe ich mal so rausgehört, dass wir als Unternehmen, ich würde sagen, dazu gezwungen werden, aber wenn wir wirklich weiterhin erfolgreich bleiben wollen, müssen wir als Unternehmen anders arbeiten, in diesem Falle vielleicht agil. Das war auch lange Zeit so der Grund, den ich nachvollzogen habe. Und mittlerweile habe ich mir, da war die Folge vor 6 Folgen, hatte ich einen Enterprise oder eine Enterprise Agility Coach, und die sagte, dass viele ihrer Kunden mittlerweile sagen, wir müssen agiler werden, um Nachwuchs zu finden, um Fachkräfte zu finden, um Menschen zu finden, die das von uns erwarten. Es würde mich interessieren, wie du das in einem Konzern siehst und auch in einem, sag mal, Umfeld mit Finanzen, wo es vielleicht nicht so immer auf Veränderung aus ist, also wo die Anzahl der Menschen vielleicht höher ist, die sich nicht verändern wollen oder das nicht so stark darauf Fokus haben.
Naja, was ich glaube ich grundsätzlich wahrnehmen, dass wir eben unterschiedliche Veränderungen tatsächlich haben, ne? Also wenn wir das Beispiel, was du gerade hattest, im Recruiting haben, da ist jedes Unternehmen quasi gefordert, und der Fachkräftemangel wird ja nicht, der wird ja eher noch zunehmen, ja. Mhm. Gucken, möglichst schnell mit möglichen Bewerber, Bewerberinnen in Kontakt zu treten. Also da ist die Veränderung vom Markt, sage ich dann einfach mal, die ist größer. Und ich glaube, da geht es auch darum, eine Balance zu finden. Ich sage, wir müssen jetzt alle hektisch jeden Tag in Veränderung kommen, sondern einfach auch zu gucken, was braucht es, um in diesem Mindset zu sein. Wir gehen nicht automatisch in Widerstand, wenn plötzlich sich was ändert, sondern wir versuchen gemeinsam im Endeffekt die Veränderung zu gestalten. Ja, also wir haben ja im Moment jetzt die Situation beispielsweise, dass wir durch Corona Homeoffice oder Remote arbeiten als ein neues Element, als Team oder Organisationseinheit zu arbeiten. Mhm. Das haben wir ja lieb gewonnen. Diese Veränderung war für alle jetzt auch unterschiedlich einfach, ne? Manche haben sich schwer getan, manche fanden das toll, waren sowieso schon vorher damit im Reinen, haben das gerne gemacht. So, und jetzt geht es eigentlich darum, daraus auch die Vorteile zu sehen, das gemeinsam auch zu lernen, auch zu diskutieren, nicht? Mhm. Also nicht nur dieses Problem der Veränderung beim Einzelnen oder bei der Einzelnen zu sehen, sondern auch als Team mal zu gucken, wie können wir das für uns gestalten, ja?
Ja, jetzt hast du gesagt, wir haben uns alle daran gewöhnt, da kann ich dir zustimmen. Natürlich immer dann, wenn man ein Homeoffice hat. Also ich erlebe natürlich auch bei einigen meiner Kunden, dass Mitarbeiterinnen gar kein echtes Homeoffice haben. Und ich habe auch schon erlebt, dass manche Mitarbeiter, da weiß ich es wirklich von zweien, die haben wirklich gesagt, ich möchte zur Arbeit kommen, weil zu Hause habe ich keine Ruhe. Also das finde ich ist ja auch legitim, wenn die Umgebung gar nicht das zulässt. Und dann erlebe ich aber auch von vielen Führungskräften die Frage oder die Unsicherheit, was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das für Ihre Art zu führen? Hast du da was erlebt?
Ja, also ich glaube, das eine ist, Und das habe ich ja nicht nur bei uns auch diskutiert und erlebt, sondern auch in den Netzwerken, auch mit anderen Betroffenen in anderen Unternehmen auch zu diskutieren. Müssen wir da jetzt schnell sofort eine Lösung finden, wie das optimal für uns ist? Ja, also es war ja in Corona am Anfang, waren plötzlich alle nur zu Hause, und wir haben ja auch auf der anderen Seite festgestellt, dass uns ja im Endeffekt auch was fehlt, ja. Also ich kann jetzt sagen, nachdem wir jetzt ja viele Dinge auch wieder in Präsenz machen können, das verändert sich auch, sind natürlich die Ergebnisse, auch die Präsenz der Menschen im Raum, dass wir, dann merken wir ja auch, dass wir soziale Wesen sind und auch diesen persönlichen Kontakt viel mehr brauchen, dass die Ergebnisse da auch besser sind. Also das eine ist, während dieser Reise, dass wir einfach die Dinge immer wieder anders machen und ausprobieren, das ist auch dann im Grunde meine Veränderung, einfach zu erleben, wie machen wir mit, wenn ich zum Beispiel einen Workshop mache mit einem Team zusammen, wie gestalten wir es so, dass es auch am Ende ein gutes Ergebnis wird. Das ist so die eine Seite, ne? Also wie können wir diese Veränderungen remote im Alltag gut einbauen, dass auch ja Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Beispiel gut geben, auch gleichzeitig das Team eine gute Bindung hat, neue Mitarbeiter auch oder Mitarbeiter auch gut ans Unternehmen gebunden sind, also sich in diesem Team auch wohlfühlen, überhaupt mit den Menschen gut im Kontakt sind. Und die andere Seite, die du natürlich ansprichst, ist eben auch eine Herausforderung. Was heißt das für mich als Führung? Und als Vorgesetzter, Vorgesetzte. Und das ist sicherlich anspruchsvoll, glaube ich, weil eben einfach viel mehr ja darüber nachgedacht, wie auf der einen Seite, wie komme ich denn überhaupt in Kontakt mit meinem Team, mit meiner Organisationseinheit, wenn ich auch vielleicht eine größere Organisationseinheit habe, wie sind wir da im Austausch? Und gleichzeitig, wie kann ich sie denn auch unterstützen? Nicht? Also wir überlegen ja, dass es dann nicht mehr darum geht, einfach da zu sein, sondern wir müssen viel mehr Führung mehr stärker nach Ergebnissen und nicht nach Anwesenheit im Büro. aber das heißt natürlich auch im Zweifel auch eine andere Art, wie man auch kommuniziert, sich abstimmt. Also da braucht es vielleicht dann auch andere Tools, asynchrone Dinge, wie man einfach miteinander zwischendurch kommuniziert und das Gefühl hat, wir entwickeln die Dinge auch gemeinsam weiter. Und ich glaube, das ist jetzt für die Führungsseite auch wirklich auch anspruchsvoll, ja.
Weil anspruchsvoll, ja.
Wir erleben, wirklich passen, wie es dir geht. Ich bin zum Beispiel jetzt auch mehrere Tage wieder gerne in der Woche im Büro, ja. Weil ja dort Dinge passieren, dass ich zum Beispiel Leute auf dem Flur treffe, die du sonst im Remote arbeiten, wenn wir alle zu Hause sind, eben nicht erlebe. Also diese zufälligen Begegnungen, wo man einfach was, und man muss noch nicht mal was klären, ja, also man kriegt plötzlich einfach Kontakt, die Menschen gehören dann auch irgendwie zum eigenen Netzwerk dazu, es entstehen dann also Dinge, dass jeder für sich einfach entscheiden muss, wie halte ich es denn auch mit der Arbeit im Büro? Ne? Und zu vielen tut es auch wieder wirklich gut. So, und diese Balance zu finden, ne?
Ja.
Also mit der Führung zusammen, mit meinen Kollegen zusammen, zu sagen, was ist für uns ein gutes Arbeitsmodell? Um auch ein gutes Ergebnis zu produzieren.
Ja.
Das ist so dieser Punkt da. Nicht zu sagen, wir müssen jetzt durch diesen Change so schnell durch, sondern wir versuchen da zu lernen und auch verschiedene Formen zu finden. Also wie viele Tage in der Woche sehen wir uns denn zum Beispiel im Büro zusammen? Gibt es sowas wie Teamtage? Gibt es Dinge am Tag, wo wir einfach zusammenkommen und Dinge auch klären? Oder wie machen wir sowas, wie kommen wir sowas wie eine Kaffeeküche? Ja, also dass wir einfach auch mal uns austauschen, ja. Auch um Radfahren.
Ja. Also du hast ja angesprochen, wie es mir geht. Als Trainer merke ich das auch, dass selbst bei Trainings, und die halte ich ja, was Kommunikation angeht, insofern erstmal vielleicht für ein bisschen einfacher als als Coaching. Also wenn ich mir Trainings anschaue, habe ich trotzdem, mag ich lieber Präsenztrainings, weil einfach, du hast es gesagt, soziale Wesen da sind. Wir selbst beim Training, wo es um Wissensvermittlung geht, wo es um irgendwelche Übungen geht, wo es um Diskussionen geht, das kann man ja schon online auch machen, virtuell, aber wie gesagt, würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Und im Coaching auch, dass es eben viel einfacher ist, die Aussagen und die, ich sag mal, die Vibrations, die von der anderen Seite kommen, die Emotionen, die rüberkommen, die sind ja als Coach noch wichtiger, dass du das von deinem Coachee auch mitkriegst. Ich glaube, das geht online, aber es ist einfach in Präsenz besser. Und wenn man das wählen kann, finde ich, du hast das Ergebnis angesprochen, was ist, wenn man das Ergebnis schaue, finde ich das besser. Denn ich glaube auch, ein Vorteil ist ja zum Beispiel, ich kann ein Online-Coaching machen für eine Stunde, für 2 Stunden. Dafür würde ich sonst nicht nach Hamburg oder sonst wohin fahren. Also kann man machen, aber das wäre ja noch bekloppter fast, wenn man das mal so direkt sagt. Aber insofern, wenn es ums Ergebnis geht, glaube ich, würde ich dir auch zustimmen, Präsenz auf jeden Fall besser.
Ja, ich würde einfach noch mal eine Erfahrung teilen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die gar nicht jetzt im Business-Kontext ist. Ich bin an einer Hochschule gewesen für ein Modul Team und Strategie. Da ging es darum, einfach auch das Thema Teambuilding, auch Führung, Konflikte und solche Dinge, ja, ich sag mal, zu vermitteln, auf der einen Seite Wissen, aber auch mit den Studierenden so im Austausch zu sein, auch zu gucken, haben sie den Stoff überhaupt verstanden und dann kommen wir dann auch in die Diskussion. Und ich habe für mich da erlebt, wir haben das dann auch diskutiert, dass das eben ein ganz anderes auch Vermitteln von Wissen ist, wenn wenig zurückkommt. Wenn du dann, ich sage mal, wie in Zoom oder in anderen Tools im Grunde nur noch so eine Kachel siehst, manchmal siehst du noch nicht mal eine Kamera, oder ja, dann ist es einfach schwer, Resonanz zu bekommen und ein gutes Feedback. Und da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu Pater Anselm. Ich hatte mit ihm bei dem persönlichen Treffen, das ich mit ihm hatte, eben auch das Thema angesprochen, ob er das auch so wahrnimmt, weil man hört, es gibt so viele Webinare und viele Reisen gar nicht mehr. Und er hat das für mich auch gespiegelt, dass die Energie, die dann kommt bei so einer Online-Veranstaltung, wo sehr viel auch vermittelt wird oder eigentlich du Feedback haben möchtest, dass das bei großen Gruppen einfach deutlich schwieriger ist als in der Präsenz. So, und da für sich eine Balance zu finden, auf der einen Seite digital Informationen leicht an viele Menschen weiterzugeben, ist gut, aber auf der anderen Seite ist das Persönliche, auch das persönliche Erleben, auch die Energie, die in einem Raum ist, beispielsweise ja auch durch nichts zu ersetzen. Ne? Und ja, gucken, wie kann man das gut miteinander in Beziehung bringen, nicht? Weil ich glaube, es gibt nicht das eine und das andere, weil beide Dinge haben enorme Vorteile.
Ja, man muss aber dann da so einsetzen, wie man, wo es gerade am besten passt und auch da ausprobieren, schauen, wobei das Ausprobieren mit dem Homeoffice war dann ja nicht freiwillig, wir sind ja gezwungen worden, aber trotzdem, man kann die Chance nutzen und das mal ausprobieren und ich glaube, das haben einfach auch viele genutzt und es gibt nach wie vor Herausforderungen, das ist keine Frage, wir sind mit der Veränderung noch nicht am Ende. Ich würde aber gerne mal auf ein anderes Thema wechseln oder einen weiteren Punkt ansprechen wollen. Du hast eben ja ein paar Dinge aus deiner Praxis erzählt, aus dem erzählt, was du selber erlebst. Und das würde mich nochmal interessieren. Ich finde es super interessant, dass du als Coach intern sozusagen angestellt bist. Du bist interner Coach. Ich bin externer Coach. Jetzt könnte ich sagen, du bist mein Konkurrent, du bist mein Wettbewerber. Tue ich nicht, sonst würden wir nicht miteinander reden. Aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen deine Sicht auf das Thema Coaching als Interner mal ein bisschen was davon uns mitteilen?
Ja, ich sehe das auch gar nicht als Konkurrenz, sondern als gutes Miteinander, glaube ich. Also ich habe ja selber auch gelernt von externen Coaches, ne, wo wir Dinge zusammen gemacht haben und die mich auch teilweise beobachtet haben oder wir Dinge gemeinsam entwickelt haben. Es gibt, glaube ich, einen Unterschied, der es mir manchmal leichter macht in dem Kontext. Ne? Ich habe ja wie du in der Anmoderation gesagt hast, Führungserfahrung. Und ich habe natürlich auch durch die Jahre hier im Unternehmen natürlich eine Reihe von auch ein Netzwerk und viel Erfahrung eben auch gesammelt. Ne? Ich kenne im Endeffekt viele Situationen und kann die im Endeffekt nachvollziehen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, manchmal bei Weiterentwicklung von ganzen Teams beispielsweise. Ne? Die sagen, wir möchten uns weiterentwickeln, dann kann ich diese Situation gut nachspüren, wo ich sage, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es ja als externer Coach immer gut, dieses Vorwissen eben vielleicht manchmal nicht zu haben. Nicht? Also ich bin ja, kann ja nie davon frei sein, dass ich im Endeffekt einen blinden Fleck sehe. Ja? Wir kommen ja später nochmal auf die Systemtheorie beziehungsweise die Einordnung, warum sind Situationen im Alltag so, wie sie sind. Ja, und dann eine Balance zu finden, ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Und für mich ist das im Grunde der Vorteil dann, dass wir auch, ja, ich quasi dadurch, dass man mich vielleicht auch kennt oder wir schon mal eine Chance hatten, woanders zusammenzuarbeiten, einfach ein hohes Vertrauen dann besteht, das zu machen.
Ne? Ja, und das Vertrauen ja auch durch Kollegen unterstützt wird. Also wenn du natürlich als interner Coach sehr redselig wärst, dann wäre das natürlich für deinen Job nicht hilfreich. Aber man weiß eben, oder man kann auch an anderen Stellen mal nachfragen, welche Erfahrungen andere mit dir gemacht haben, auch aus der Zeit vielleicht vor deiner Coaching-Aufgabe.
Wobei ich mein Job, und das gibt manchmal hier auch so, Diskussion eben eher als Teamcoach dann sehe, ne? Als eigener Coach dann wirklich gar nicht so der, ich sage mal, mit den Einzelnen zu arbeiten, sondern einfach auch, das ist für mich das ist die interessante Arbeit, einfach auch mit einer Gruppe zusammen, ne? Die für sich sagt, wir wollen als Team einfach weiter wachsen oder wir haben einen Auftrag, wir glauben, dass wir da auch eine gute Arbeitsform finden, um den erfolgreich umzusetzen.
Ja.
Sie dabei zu begleiten.
Ja. Das, was du gerade gesagt hast von dem Team. Ein Team sagt für sich, wir wollen anders arbeiten, wir wollen in eine Veränderung reingehen. Kommen die direkt zu dir? Wie muss ich mir das vorstellen? Gehen die zu HR? Weil das ist das, was ich mir noch nicht so vorstellen kann. Wo ist ein interner Coach quasi im Unternehmen verortet? Also früher ist das ja HR gewesen. Ist es immer noch HR? Also wo bist du sozusagen organisatorisch verankert?
Also ich bin selber im Fachbereich innerhalb IT Operations angesiedelt. Kümmere mich dort ja für viele auch unterschiedliche Veranstaltungen, auch Workshops. Und ein Teil ist im Grunde dieses Thema Teamentwicklung im Endeffekt in agilen Methoden. So, und jetzt ist es aber so, dass für Mitarbeitende oder Führungskräfte, die Coaching suchen, gar nicht so ist, dass sie jetzt nur mit mir arbeiten, sondern sicherlich auch über HR häufig der auch Kontakt entsteht und daraus auch sich dann was Konkretes entwickelt. Bei uns ist es so, oder bei mir jetzt in der Situation, dass wir sagen, wir wollen ja diese Organisation hier vor Ort weiterentwickeln, nicht? Weil wir einfach auch Veränderungen halt innerhalb der IT im Operations-Bereich haben und auf die Sachen auf die Teams und die Themen hier fokussiere ich mich dann. Ja? Das heißt, es kann auch sein, dass ein Team zum Beispiel für sich sagt, wir wollen nochmal was anderes ausprobieren, sich bewusst auch einen externen Trainer oder so suchen, um vielleicht nochmal ganz anders an die Sache heranzugehen, ja. Also das ist, für mich sehe ich auch gar keine Konkurrenz, sondern für mich ist das eigentlich schon immer ein Teil häufig, ja, ich sage gar nicht mal der Auftragsklärung, überhaupt der Klärung, was dem Team im Endeffekt helfen kann, um ihre Situation einfach besser zu beleuchten oder nachhaltig auch zu verbessern.
Okay. Jetzt hast du angesprochen, dass es da eben Vorteile gibt für dich als interner Coach. Es gibt, oder also Vorteile, Nachteile, klingt ja schon wieder so bewertend. Also ich glaube, da geht es dir wie mir. Das ist einfach, da sehen wir uns als als Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, aus einer bestimmten oder aus einer anderen Situation heraus. Du hast gesagt, du bist bei IT Operations. Insofern gönnt sich ja deine Firma, dein Bereich einen Coach, der ja, wenn ich jetzt finanztechnisch schauen würde, nicht produktiv ist. Also du schaffst ja keine Arbeit, die man irgendwie weiter berechnen kann. Also es ist ja schon ein Invest der Firma, ein Invest dieses Bereiches. Das erlebe ich bei anderen Firmen eben auch. Ich weiß es von der DB Systail. Die haben, glaube ich, so einen ziemlich erfahrenen und ziemlich guten Coach auf eine ziemlich hohe Position, glaube ich, auch gehoben. Also man sieht, die Firmen investieren in internes Coaching. Ist das etwas, was sich jetzt so in den letzten Jahren so zwangsläufig ergeben hat, oder gibt es noch andere Gründe dafür, warum Firmen quasi diesen Invest betreiben?
Ja, ich glaube, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren was verändert. Also ich sag mal, die Position, die ich jetzt mache, vielleicht gab es dieses Thema so in der Form vor 5 oder 7 Jahren noch gar nicht. Und was, glaube ich, ist Erfolg? Wir haben ja vorhin über Führungskräfte auch gesprochen. Und die Führungskräfte kümmern sich ja nicht nur um den ganzen Tag um ihre Mitarbeiter, sondern sind ja auch verantwortlich im Endeffekt für bestimmte Applikationen, Plattformen, Themen, also Prozesse, wie auch immer. So, und die Frage ist halt, wenn sie ureigenste Aufgabe ja auch den Change und die Veränderung und ihre Mitarbeiter begleiten sollen, ist halt die Frage, wo finden sie diese Zeit, um diese Verantwortung auch wahrzunehmen? Und wer begleitet sie oder berät sie im Endeffekt auch, was man machen könnte, um die Situation zu analysieren, zu verbessern, in ein gutes Miteinander, überhaupt ein gutes Gespräch in der Gruppe zu kommen und die Situation in der Organisationseinheit zu diskutieren, was man machen kann. So, also ich verstehe mich auf der einen Seite auch manchmal als Sparringspartner, also zu gucken, wie kann man die Situation einschätzen, wie kann man sie verbessern, nicht die Verantwortung zu übernehmen, aber im Grunde diese Vorarbeiten zu machen, um ja bestimmte Maßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen zu machen, und das einfach ja also gewisserweise zu begleiten, zu machen und immer wieder weiterzuentwickeln.
Ja.
Das ist, glaube ich, wird ein größerer Bestandteil oder ist schon auch ein Bestandteil in allen, auch größeren Unternehmen. Und das kann man, glaube ich, auf Dauer nicht so nebenbei machen, nicht? Weil die Veränderungen, die wir haben, die entstehen, ja, also nehmen wir die letzten 2 Jahre allein von 2020, die sind ja schon so, dass das doch einen gewissen Raum täglich einnehmen muss. So, und die Frage ist halt, wie kriegt man da eine gewisse Kontinuität auch rein? Ja? Weil bei diesen, ich sage immer, weichen Themen, also wo es darum geht, Menschen zu begleiten, Teams zu begleiten, geht es ja auch darum, auch am Ende ist das ja auch mal eine Frage, was hat sich denn dann auch wirklich verbessert? Ja? Weil unser Unternehmen investiert natürlich, wie du sagst, auch nur, ich sage mal, in auch solche Maßnahmen oder solche Dinge, wenn man das Gefühl hat, wir sind auf dem richtigen Weg und können dann im Endeffekt die Probleme oder Herausforderungen, die wir vom Markt oder die wir intern im Endeffekt auch durch Veränderungen haben, wie können wir die gut bewältigen? Ja, von daher glaube ich, dass das zunimmt, dass das kein Automatismus sein muss, aber dass es, wenn es eine bestimmte Größe in der Organisation hat, dass das durchaus sinnvoll ist, das zu tun.
Ja, ja. Und im Prinzip, ich denke auch, dass es einen leichteren Zugang gibt von den Menschen dann zu dir. Also man könnte dich ja zur Not in der Cafeteria mal ansprechen, zumindest mal so ein erstes Vorgespräch machen. Man kann einen Kollegen fragen, der dich quasi vermittelt, also sozusagen der erste Zugang, um in die Auftragsklärung zu kommen. Das ist ja auf jeden Fall definitiv einfacher.
Genau, also du hast ja vorhin nochmal die Frage, die glaube ich da gar nicht richtig beantwortet, wie komme ich eigentlich zu meinen Aufträgen? Nicht? Das ist manchmal ganz unterschiedlich, nicht? Also das eine ist, es sprechen mich Führungskräfte an, oder zwei Führungskräfte sagen, wir wollen gemeinsam mit unseren Einheiten was zusammen machen, die Zusammenarbeit zum Beispiel zu verbessern, kannst du uns dabei begleiten? Das ist das eine. Es könnte aber auch sein, dass ein Team in einer Organisationseinheit oder ich sag mal, ein, zwei, drei Mitarbeiter auf mich zukommen und sagen, wie siehst denn du die Lage? Dann diskutieren wir das und dann überlegen wir auch, was man machen könnte, ja. Deswegen sehe ich auch meine Rolle nicht so sehr immer gleich sofort irgendwie Weißbrot zu machen, sondern einfach auch, ja, vielleicht mit zu überlegen, wie kommt es zu dieser Situation, was kann man daraus machen. Also es ist vielleicht ein Vorteil tatsächlich, es ist niedrigschwellig, nicht? Also man muss nicht erst einen Auftrag haben, um einfach da schon auch eine, für mich ja eine gewisse Wirkung zu entfalten, dass es auch, dass irgendwie Ideen mitgebe, die in die richtige Richtung gehen. Und wenn wir dann klar sind, dass wir da mehr draus machen wollen, eine Tagesveranstaltung beispielsweise oder zwei, dann machen wir das doch. Mhm. Mir geht es darum, und das hat sich in der Arbeit, glaube ich, auch verändert. Früher war das so, naja, dann hat man ein, zwei Tage Teamworkshop gemacht und dann war die Hoffnung, sind alle Probleme gelöst und im Alltag wird es dann anders. Und ich, das ist das, was wir alle so lernen, ist, es braucht einmal gute Vorbereitung für diesen Workshop. Was ist eigentlich das Problem? Was wollen wir da lösen? Und mit welchem Ergebnis gehen wir aus diesen zwei Tagen beispielsweise raus und wie gehen wir mit den Dingen, die dann noch offen sind, um? Weil morgen beginnt ja der Alltag wieder und der ist ja nicht unbedingt von Planbarkeit, sondern auch von Dingen, von Überraschungen auch im Alltag geprägt. Ja? Und wann nimmt man sich die Zeit, dann die Dinge einfach auch weiterzuentwickeln? So, ja. Das ist das, wo ich einfach sage, dass auch dieses Miteinander, die Organisation gemeinsam weiterzuentwickeln, einfach sich auch massiv verändert hat.
Ja, ja. Und man merkt eben, dass es eben nicht damit getan ist, einmal so ein Teambuilding zu machen und ein bisschen durch Bäume zu klettern und dann sind wir ein Team und sondern dass es einen Startpunkt braucht, Initialpunkt und dann aber dranbleiben, um Routinen zu ändern, um Verhaltensweisen zu ändern, um Glaubenssätze zu verändern. Lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, ob das in deiner Branche anders ist als in anderen Branchen. Wir haben ja darüber gesprochen, da habe ich in einer anderen Moderation gesagt, dass du auch als agiler Coach aktiv warst. Nun ist Agilität nicht nur auf IT beschränkt mittlerweile. Also jetzt will ja jedes Unternehmen agil werden. Ironie, Modus off, nein, Spaß beiseite. Aber ich würde darauf hinaus, ist das bei dir aus deiner Sicht in der IT etwas anderes, etwas Besonderes oder ist das eigentlich etwas, was du oder was man überall haben müsste, was man überall feststellt? Also der Wunsch nach Veränderung und das auch durch interne Coaches zu begleiten.
Nee, ich habe persönlich da auch eine gewisse Lernkurve hinter. Als ich 2016, 17 zum ersten Mal mit Agilität mich auseinandergesetzt habe und auch in diesem Projekt mitarbeiten durfte, in dem wir also quasi Agilität, die Rahmenbedingungen im Unternehmen einfach auch verbessern. Geht man ja, wenn man so euphorisch ist und merkt, wie toll das ist, dass man sagt, naja, das ist jetzt das Werkzeug und das funktioniert an jeder Stelle. Und was ich eben gelernt habe, ist, Agilität hilft tatsächlich an bestimmten Stellen. Da können wir auch nur gleich nochmal tiefer darauf einsteigen, wo das wirklich hilft. Aber es gibt natürlich Bereiche, die sind sehr strukturiert. Da macht es nicht morgens immer Sinn, noch ein langes Daily als Beispiel zu machen, weil sehr stark im Grunde der Tag auch durchstrukturiert ist. Und das liegt so ein bisschen an der Arbeit in dem jeweiligen Team. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht mal untersuchen sollte, ob agile Elemente gut sind. Also ich bin zum Beispiel ein ganz starker Verfechter von der sogenannten Retrospektive, also wenn ein Team einfach für sich Zeit nimmt und sagt, wie ist uns denn in der letzten Zeit, letzten 14 Tage oder wann auch immer, die Arbeit gut gelungen, ja? Und für was bin ich vielleicht auch dankbar mal den Teammitgliedern oder dem Einzelnen oder der Einzelnen? Und was gelingt uns nicht so richtig, was wir dachten, das funktioniert. Und woran liegt es? Also mehr darüber zu sprechen, wie können wir am System arbeiten, also wie können wir das, was wir tun, besser machen, dass wir auf der einen Seite zufriedener sind und die Dinge leichter von der Hand gehen und dass wir das, was jeder Einzelne kann, auch optimal eingebracht werden. kann. So, und das heißt für mich, dass man so etwas grundsätzlich häufig einbauen kann. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel, nehmen wir mal einfach Scrum als eines eigenes Frameworks und sagt, ja, wir müssen jetzt immer in 14-Tage-Sprints arbeiten und die Arbeit passt aber gar nicht, sich um ein Service Center beispielsweise rein, wo wir gar nicht, also wo wir was planen können, aber im Endeffekt auch der Tag immer das anders läuft wie geplant, dann ist das nicht das richtige Setting. Also, ja, und dann geht es dann darum, mit ersten Elementen mal anzufangen, aber auch zu gucken, was ist denn eigentlich das Problem, was wir lösen wollen, ja. Und das ist das, was ich so ein bisschen als auch meine eigene Lernkurve gesehen habe. Auf der einen Seite doch davon auch begeistert zu sein. Ich würde nach wie vor sagen, ich finde es ein sehr natürliches Arbeiten. Auf der anderen Seite passt das nicht immer und man muss einfach auch gucken, was ist eigentlich das eigentliche Problem, was ist auch die Wertschöpfung, die so ein Team dann konkret macht. Und wo stehen die einzelnen Menschen auch, ja? Also nicht jeder möchte und nicht jeder möchte auch so mit allen in einem Team zusammenarbeiten, sondern möchte vielleicht auch eher an einem Stück über längeren Zeitpunkt arbeiten. Und das ist halt der Punkt, da darüber zu sprechen und das in Einklang zu bringen.
Und ist das in der IT-Branche anders als in anderen Branchen?
Also wir haben ja jetzt einen recht großen IT-Bereich, ja, und ich glaube, in der IT ist es so, und das fängt ja bei kleinen Startups und die ein IT-Produkt oder ein Produkt entwickeln, wie Mittelständlern, ist diese Veränderung, dass Kundenwünsche sich ändern, dass nach ersten MVPs oder ersten Prototypen, die entstanden sind, einfach sich die Wünsche verändern, ja, dass man darauf einfach besser reagieren kann. Also ich glaube, in der Entwicklung als Beispiel ist es automatisch so, dass solche agilen Elemente und Frameworks einfach ganz gut verfangen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in der IT, ja, insbesondere wenn das Unternehmen größer wird, immer die Situation, dass wir viele auch Anwendungen oder auch Plattformen haben und die müssen ja möglichst stabil laufen, ja, also wir wollen ja eine hohe Verlässlichkeit haben und das ist gar nicht so sehr ein Widerspruch, die Frage ist nur, wie kriegt man eine Balance hin, ne, auf der einen Seite eine hohe Stabilität und dann gleichzeitig den gar nicht so sehr nur, weil die Kundenwünsche sich verändern oder weil wir neue Produkte entwickeln, sondern weil natürlich auch Technologien sich beispielsweise verändern. Das heißt, wir sind in der IT stärker und ist, glaube ich, tatsächlich immer damit konfrontiert, dass die Dinge sich verändern.
Okay. Unter anderem natürlich schon durch die Veränderung der Kundenwünsche, aber auch durch Technologie getrieben, weil Kundenwünsche ändern sich ja in allen Branchen. Aber ja. Technologie verändert sich ja bei euch in der IT stärker.
Das würde ich sagen, ja. Ja. Ich habe zu meiner Vita erzählt, ich habe ein paar Jahre im Kundenservice gearbeitet. Und da würde ich sagen, dass die Veränderung der insbesondere Systeme und der Prozesse nicht so hoch ist. Ja? Mhm. In der IT leben, weil wir haben ja im Endeffekt ganz viele unterschiedliche Elemente, die sich im Endeffekt auch wieder weiterentwickeln. Ja, und wenn ich selber überlege, was für ein Automatisierungsgrad man heute hat, wenn wir noch darüber vorstellen, vor gar nicht so allzu langer Zeit, vielen Jahren, wurden Server noch einzeln aufgebaut und heute wird das allein an der Konsole, ja, entstehen die automatisch. Ja, daran sieht man einfach, wie groß die Veränderung ist. Ja, da fallen ja ganze auch Aufgaben weg. Ja? Ja,
und das ist wieder Veränderung. Ne? Das ja. ist ja unser Thema. Das ist ja Veränderung. Das hat es ja vorhin auch schon gesagt.
Genau. Und der Punkt ist einfach, weil du vorhin sagst, warum leisten sich Unternehmen? Meine Sicht ist einfach auch den Kollegen immer wieder zu spiegeln, das wird nicht die letzte Veränderung haben, sondern das ist einfach immer ein Teil von uns, zu gucken, wie machen wir die Dinge morgen anders, besser, was behalten wir bei, was wollen wir verändern? Also immer wieder aus dem Alltag sich herauszunehmen, was ist unsere ja, Roadmap beispielsweise zu so viel,
ne? Ja, ja. Du hast im Vorgespräch so ein schönes Wort gebraucht, Anschlussfähigkeit. Das finde ich sehr, sehr interessant. Wir haben dann darüber auch gesprochen, dass es dir geht wie mir. Es geht nicht darum, Menschen abzuholen, sondern es geht darum, Menschen zu beteiligen. Kannst du deine Sicht mal auf diese, insbesondere auf den Begriff Anschlussfähigkeit bringen?
Ja, ich hätte es, für mich ist Anschlussfähigkeit, die Menschen da abzuholen, wo sie auch sind. Ich habe vor fünf Jahren ungefähr mal einen Vortrag gehabt zum Thema agile Führung. Und die habe ich vor einiger Zeit mal wieder angeguckt. Ein Professor aus Süddeutschland mal zu den wesentlichen Dingen, die auf Führung kommen, durch die Agilität sich verändern. Wenn man die heute aber sich anguckt, sind die Fragestellungen, die vor 5 Jahren galten, eigentlich immer noch die gleichen. Nur der Kontext hat sich wesentlich verändert. Ja, und das ist, glaube ich, immer die Frage da, dann da so eine gute Antwort drauf zu finden. Ja? Was braucht es eigentlich gerade?
Ja, jetzt hast du eben das Wort abholen benutzt. Wahrscheinlich genauso geht es dir wie mir. Es rutscht einem noch mal raus, weil ich meine, bei dir auch gehört zu haben, dass abholen eigentlich nicht unser Sprachgebrauch sein sollte, weil es auf eine Denkweise abzielt, die eigentlich nicht unsere Denkweise sein sollte.
Ja, ich... es gibt manchmal, also ich habe das auch mit, ich sage mal, Agilisten, die sehr davon überzeugt sind, sagen, ich kann schon gar keine Ampeln sehen, weil das ist auch schon nicht agil. Abholen im Sinne von Change und Kommunikation gehört ja eng zusammen. Ja. Mhm. Und was ich erlebe, wann sind Menschen bereit, die Veränderung mitzubegleiten? Wenn man ihnen mal informiert und transparent machen, warum wollen wir das denn überhaupt machen? Was ist denn der Sinn? Was wollen wir dann, also was soll dann dadurch auch besser werden? Warum machen wir das? Warum wollen wir da professioneller werden? Und abholen, aber nicht so sehr im Karren hinterherziehen, sondern gestalte das doch mit. Mhm. Also ja, nicht? Also wir haben, es geht beim Abholen gar nicht so sehr darum, Informationen und dann geht es irgendwie weiter abzuladen. Ja, sondern es geht einfach darum, auch Dinge zu diskutieren und zu sagen, fehlt euch noch was? Worauf müssen wir noch achten? Was ist wichtig, wenn wir das machen? Ja, und das ist halt das, was ich häufig sehe. Also wenn die Veränderung ansteht oder wir sagen, da wird sich was verändern, immer mitzudenken, wem wollen wir beteiligen? Wer braucht aber auch nur Informationen und hat das Gefühl, das wird schon laufen, ja? Also, wir haben ja auch innerhalb so einer Mannschaft immer auch unterschiedliche Arten, Grad der Betroffenheit im Endeffekt, ja? Und gleichzeitig muss man aber immer mitdenken, alle irgendwie, ich will sagen, im Loop halten, ja? Also, schon zu informieren, was da passiert, aber diejenigen, die mehr Informationen brauchen und auch als Menschen, als Typen stärker sich einbringen wollen, das auch zu tun. Ja? Und von daher ist für mich gar nicht so sehr so ein Change-Vorhaben, immer nur zu gucken, wo wird jetzt eine Technologie ausgetauscht oder wo wollen wir hin, sondern immer auch mitzudenken, wen wollen wir denn dabei auch wie beteiligen. Ja?
Ja. Ja, also beteiligen im Sinne von wirklich einbeziehen.
Genau.
Wie du auch gerade ja erzählt hast. Und der Begriff Anschlussfähigkeit, ja, könntest du den auch mal beschreiben? Bei den fand ich sehr, sehr schön.
Genau. Und Anschlussfähigkeit heißt eben auch, im Wortschatz beispielsweise, im Wording, Menschen abzuholen, abzuholen im Sinne von mit der sie unterwegs sind. Ich habe ein Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren ja mal, wir haben so ein Organisationsweiterentwicklungsprojekt mit Organisationsveränderungen agil gemacht. Agil im Sinne von was entwickelt, das mit einem Managementkreis wieder besprochen, weiterentwickelt, Also wir würden sagen, ein Sprint gemacht, also am Ende waren das, glaube ich, 7 oder 8. Und dazwischen immer wieder, wir würden als Agilisten sagen, Review und das eben diskutiert und weiterentwickelt. Ja? Also erstes MVP und dann so weiter. Als ich das in der Geschäftsführung damals vorgestellt habe, hat man gesagt, das haben wir noch nie agil gemacht, dann erstellt doch mal das Zielbild mit dem ersten Meilenstein. Ja? weil wir noch sehr viele Projekte ja heute auch noch sehr stark eben auch sequenziell auch gut strukturiert werden sollen, weil am Ende geht es ja auch darum, irgendwie ein Projekt auch wirklich zu planen. Wir brauchen nicht in jedem Projekt auch Agilität. So, und darum geht's mir, ne? Also dann, wenn jemand sagt, mir ist wichtig, dass wir den Meilenstein im Sinne als letztes Ergebnis dann und dann erreichen, sage ich, naja, in der Vorgehensweise würde ich aber gerne schrittweise vorgehen. Wir arbeiten ja nicht auf den letzten Punkt hin, sondern wir müssen einfach dazwischen immer wieder Möglichkeiten haben, zu adjustieren. Ja, weil das Zielbild sich dann eigentlich erst mit der Zeit entwickelt. So, und dann kriegst du auch ein Go dafür, ja. Weil es so ist, wenn wir mit ganz neuen Dingen ankommen, mit ganz vielen Fremdwörtern, die überhaupt noch gar nicht, ja, klar sind, dass wir noch gar keine kleinen Experimente gemacht, welche Wirkung das hat, ja, dann entsteht auf allen Ebenen durchaus Widerstand. Das ist das, was ich unter Anschlussfähigkeit meine. Also die Menschen da abzuholen und gucken, dass wir da, wo sie gerade stehen, das, was sie im Alltag im Wesentlichen erleben, auch dann wirklich gemeinsam zu entwickeln.
Jetzt hast du ja, oder ich habe dich ja vorgestellt, dass du auch Physiker bist. Und du hast mir im Vorgespräch ein bisschen erläutert, was Gauss'sche Normalverteilung mit Veränderung zu tun hat. Kannst du das den Hörenden auch nochmal mitgeben?
Ja, einige kennen sicherlich den Mathematiker Gauss, hat auch hier in Braunschweig zeitlang auch gelebt. Es gibt ja diese typische Gauss'sche Normalverteilung aus der Statistik. Und ne, das ist wie so ein Buckel, der über zwei Seiten läuft. Und es gibt so ein Bild aus dem Change Management, das eigentlich ganz gut funktioniert, um einfach auch zu gucken, wie reagieren Menschen auf Veränderungen. Und es gibt immer dieses Bild, dass wenn man diese Gruppe, also wenn man sagt, diese ganze Fläche unter dieser Gaußschen Normalverteilung, sind wir alle in so einer Organisation, dann gibt es immer vorne, da wo dieser Buckel losgeht, eine Reihe von Menschen, die sagen, egal wo eine Veränderung ist, bin dabei, lass uns das ausprobieren. Dann gibt es diejenigen, die erstmal gucken, diese als First Follower würde man die häufig bezeichnen, dass die erstmal abwarten, was die Ersten machen. Und auf der anderen Seite der Kurve gibt es einfach viele, die sagen, ich gucke erstmal, was die vorne machen und bin dann auch dabei, bin ja nicht im Widerstand. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, jetzt will ich auch sofort mitmachen. Und dann gibt es Leute, die sehr kritisch Veränderungen generell entgegenstehen. Und die Idee ist, und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, um eine Organisation einfach auch zu verändern, ist, mit wenigen zu starten, die vorne sagen, ich kann mir vorstellen, dass das cool ist und lass uns das einfach ausprobieren. Und wichtig ist im Endeffekt diesen, ich sage immer, auch Schutzraum, ja, dieses, manche nennen das Piloten, also manche sagen Prototyp, manche sagen auf unserer Insel, manche haben noch mal ein eigenes Startup gegründet, wie auch immer, also das ist wieder das, was ich meine, unter Anschlussfähigkeit, also wir nehmen was in der Organisation auch als Begriff verhaftet ist, was ganz gut passiert. Und wichtig ist, dass dieses Team, wenn es dann gut läuft, einfach auch Erfolg hat. Ja. Und dann kommt dieses Thema Kommunikation aus der Veränderung heraus. Lass, wann immer es dieses Team erste Ergebnisse produziert hat, erste Erfahrungen gesammelt hat, selber auf die Bühne gehen und selber davon zu berichten, was sie selber erleben. So, und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als dass Menschen, die das selber ausprobieren, dann erleben, authentisch, wie die Dinge tatsächlich funktioniert haben. Und es muss ja nicht alles perfekt laufen. Wir können, ne, sind auch wichtig, alle Erfahrungen einfach zu teilen, weil, ne, es gibt im Leben immer Dinge, die funktionieren oder nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch eben normal. So, und dann geht auch so eine Veränderungswelle einfach auch durch eine Organisation durch, wo wir sagen, komm, jetzt machen wir mehr davon, bis sich das tatsächlich dann im Alltag ja verfestigt. Ja, und wir sagen, das machen wir jetzt für alle oder wir machen es jetzt für den Bereich, für den es einfach auch gut war. Und in diesem Bild, dieser Gaußschen Normalverteilung, mit denen zu beginnen, und das können immer beim Thema auch, bei dem Change-Thema auch unterschiedliche Menschen sein, die zu identifizieren und die zu begeistern, lasst uns das ausprobieren. Das ist das, wo ich glaube, das hilft einfach auch Organisationen, so zu denken und Veränderungen voranzutreiben.
Ja, sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Also vielleicht hast du noch ein paar Punkte, die du aus seiner Sicht ergänzen möchtest. Auch das aus dem Vorgespräch. Ich hatte das bei LinkedIn mal gesehen, wo du berichtet hattest, dass du Pater Anselm Grün getroffen hast. Für die Hörenden, die Pater Anselm Grün nicht kennen, kannst du vielleicht auch gleich ihn noch mal ein bisschen vorstellen. Der eine oder andere sollte ihn schon mal gehört haben und auch gesehen haben, sollte auch wissen, wo die Verbindungen sind. Du hast ihn live erlebt. Du warst bei ihm im Training, glaube ich, wie man das so nennen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was.
Genau, ich kann ja vielleicht die Geschichte mal erzählen, wie ich zu Pater Anselm überhaupt gekommen bin. Vielleicht kennen einige, die uns zuhören, diesen Film, auch Die stille Revolution. Es geht ja darum, unter diesem Stichwort New Work und Veränderung der Arbeitswelt, bin ich irgendwann darauf gestoßen, dass Pater Anselm Grün ja auch Führungsseminare anbietet, unter anderem auch mit Udo Janssen, Geschäftsführer oder Inhaber, glaube ich, auch von der Upstyles-Boom-Kette, einfach ein ganz anderes Führungsmodell pflegen, nicht? Weil, in der Hinsicht, das ist, glaube ich, initiativ aus einer Mitarbeiterbefragung, wo Mitarbeiter gesagt haben, was sollen wir denn verändern? Ja, wir bräuchten einen neuen Chef. Das ist einfach dort eine riesige Veränderung in Gang gesetzt wurde und Pater Anselm hat im Endeffekt, glaube ich, mit tollen Worten auch vielen viel Lebensweisheiten und auch als Benediktinermönch mit dem Glauben einfach, glaube ich, gut helfen, unterstützen können, diesen Prozess zu gehen. Und bei mir war es so, ich habe auch so ein paar Dinge auf meiner Bucketliste, wo ich einfach mal auch ihn live erleben wollte. Und war ganz überrascht. Ich hatte mich dann in Münster-Schwarzach, das ist in der Nähe von Würzburg, dort angemeldet, hatte sofort zu einem Seminar bei ihm eine Warteliste und war ganz überrascht, dass es dann doch wenige Tage, bevor es dann überhaupt losgehen sollte, ich hatte den Kalender schon von diesen Terminen schon aufgeräumt, es dann doch geklappt hat. Und das Besondere war, und das ist auch das, was mir so hängen geblieben ist. Es ging also in dem Seminar 2,5 Tage darum, finde deine Lebensspur, so hieß es. Also sich selber zu vertrauen und seinem eigenen Weg auch beruflich und privat einfach zu folgen. Und das hat er sehr schön eingeleitet. Das eine, was mir aufgefallen ist, ganz ohne Skript. Also es hatte nicht ein Blatt Papier, sondern hat das alles so gemacht, hochprofessionell. Und der andere Punkt, der hatte jedem von uns sagen, ein kleines Beratungsgespräch angeboten. Und die Beratungsgespräche begannen am zweiten Tag morgens um 7, hat er immer dann gemacht, wenn er jetzt keine mit der ganzen Gruppe eine Übung gemacht hat, bis abends um 9:30. Und ich hatte abends um kurz nach 9 mein Gespräch mit ihm. Und du hattest persönlich das Gefühl, er hat so viel Energie wie morgens um 7, ja, vielleicht mehr. Und das fand ich eben auch so faszinierend, auch für mich selber. Arbeit soll ja nicht erschöpfen, eigentlich, ja, sondern es geht ja darum, etwas zu finden, was einem persönlich gut tut, wo man selber wirksam sein kann, wo man sagt, das geht mir auch leicht von der Hand, das ist, unterstützt auch meine eigene Stärke. Ja? Und das zu erleben und auch mit ihm das persönliche Gespräch mal zu führen, fand ich schon sehr, sehr besonders.
Ja. abends um 9, du hast gesagt, er hat Energie immer noch gehabt. Hast du aus diesem Gespräch für dich, abgesehen von Erkenntnissen und anderen Dingen, die sozusagen eher logisch nachvollziehbar sind, hast du auch Energie mitgenommen?
Naja, wir haben tatsächlich, ich habe so weit Energie mitgenommen, dass ich bestimmte Dinge jetzt zum Beispiel nicht mehr tue. Ne? Also wir haben vorhin über das Thema Dozent für Online-Schulung gesprochen. Das habe ich für mich ja ad acta gelegt. Gar nicht so sehr, weil mir diese Arbeit persönlich Spaß gemacht hat, sondern weil ich das Gefühl habe, da ist kein richtiger Kontakt da und da entsteht auch keine gute Energie. Ja? Mhm. Das habe ich aus dem Gespräch mitgenommen. Und das andere, was ich auch gelernt habe an diesen 2,5 Tagen, ist, auch bei meiner eigenen Arbeit manchmal einmal zu warten und was dann entsteht. Ja? Mhm. Ja, häufig so diesen Wunsch, ja, jetzt einen Plan zu machen und der muss auch funktionieren. Sondern manchmal hilft ja auch wirklich einen Moment innehalten, auch diese Stille dann einfach, und viele können das ja gar nicht wirklich gut ab, diese Stille auszuhalten und dann gucken, was passiert. Und dann entsteht plötzlich was ganz Neues. Und das, sich daran auszuprobieren, ja, und das auch da live erlebt zu haben, fand ich schon sehr, sehr besonders.
Das fände ich schon cool, ja. Also das ist auch ein Erlebnis, was ich oder eine Erkenntnis, die ich aus meiner Coaching-Ausbildung mitgenommen habe, Stille aushalten. Als Coach ist es natürlich vielleicht fast noch wichtiger, aber ich wende es auch in meinem Training mittlerweile an oder in meinen Trainings an. Und meistens braucht das so einen halben Tag, bis ich erzähle, dass ich Stille aushalten kann. Und dann die Leute doch merken, naja, es reicht jetzt nicht, wenn der da vorne oder der am Bildschirm eine Frage stellt, dass man einfach, wenn man sich unsicher ist, vielleicht nichts sagt, sondern sie merken einfach, okay, es ist hilfreich. Und ja, wenn keine Antwort kommt, warte ich noch ein bisschen, dann kommt eine Antwort. Und das ist das, was ich auch als Trainer erreichen möchte, dass sich die Leute damit beschäftigen, mit dem, was wir behandeln, was ich ihnen erzählt habe. Sehr schön. Frank, haben wir alles besprochen, was du in diesem Gespräch besprechen wolltest? Oder hast du noch irgendetwas, was du auch sozusagen im Rückblick auf die letzte Stunde noch so ein bisschen ergänzen wolltest?
Ja, was ich vielleicht als, weiß gar nicht, als Impuls oder so, mitnehmen oder mitgeben könnte, ist, ich werde öfter im Alltag angesprochen, aus auch Teamgesprächen dann heraus, danach dann, wie man sich dann weiterentwickeln kann. Ne? Also was ist Karriere eigentlich? Ne? Und wie sieht die denn bei mir aus? Dozenten, die Studierenden haben mich das auch mal gefragt, wie sieht denn so eine typische Karriere aus? Und ja, ich kann einfach nur jedem raten, und ich bin ja selber diesen Weg dann auch gegangen, ja, also sich auch auszuprobieren und auch durchaus mal dann einen anderen Weg zu gehen. Ne? Ich bin ja bewusst aus der Führung damals rausgegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich tatsächlich anders besser gestalten kann. Ja, also das, ich glaube, es braucht Führung tatsächlich, braucht in agilen Teams auch Führung. Also da habe ich auch schon viel Erfahrung gesammelt, selber in der Situation als Product Owner oder als auch als Teammitglied. Aber für sich selber einfach auf die Reise zu gehen, zu gucken, was tut mir gut und wo kann ich im Grunde für andere Menschen auch einen guten Beitrag leisten. Ja, und das ist so, da will ich einfach jeden ermutigen, für sich einfach da, ja, zum einen sich reinzuspüren, aber einfach Dinge auch auszuprobieren. Und diese Wege gibt's eigentlich immer.
Ja, das Wege entstehen erst beim Gehen.
Ja.
Also muss man diese Wege auch beschreiten.
Ja, ich glaube auch, es ist, gibt ja auch so die Idee, ja, man muss, ich suche mir dann einen neuen Job und der ist der richtige. Ich glaube, es gibt in der Tätigkeit, wo man gerade ist, immer Gestaltungsraum. Und man muss in sich, glaube ich, nur, man muss es nur zum Teil manchmal ansprechen und auch ausprobieren, wie man ihn nutzen kann. Ja, das ist halt das, was mir noch wichtig ist, im Grunde auch im Alltag immer wieder auffällt, einfach diese Perspektive auch immer wieder anzubieten, zu gucken, was kann ich denn selber ändern und wo wo möchte ich auch vielleicht mal einen anderen Weg gehen, und da mutig zu bleiben.
Dann danke ich dir, Frank, für diese über eine Stunde immer wieder. Der Plan ist ja so 45 Minuten, aber selbst wenn man sich gut vorbereitet, sind immer noch Themen da, die neu dazukommen. Also insofern vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich. Das war jetzt die 13. Episode. Ich freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Du kannst mir natürlich Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit den Podcast-Episoden findest du in den Shownotes. Vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann, ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.